Letzten Sonntag hat uns Hans-Peter mit seiner Predigt ziemlich herausgefordert. Aber eigentlich war nicht seine Predigt herausfordernd, sondern die Umstände, in der wir leben. Es ist kein Geheimnis, die Kirche zerfällt in sich selbst. Was für die Reformatoren noch klar war, jeden Sonntag geht das gemeinsame Dorf geschlossen zum Gottesdienst, so können wir heute mit absoluter Gewissheit sagen, die Mehrheit geht nicht in den Gottesdienst. Es sind keine Einzelaustritte, es gleicht einem Exodus. Allein letztes Jahr über 600.000 Austritte in Deutschland. Ähnliches gilt auch in der Schweiz zu verzeichnen. Hans-Peter hat eine Stelle vorgelesen, die ich auch heute nochmal wiederholen möchte. Sie steht im 2. Timotheusbrief im Kapitel 4, die Verse 3 folgende. Paulus schreibt seinem lieben Bruder Timotheus: Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Welchem Lehrer folgst du? Die Zahl der Internetprediger, YouTuber und Blogger ist groß. Unzählbar, ja, ist fast unüberbietbar. Und wie können wir wissen oder sicher sein, ob der Prediger sein Wort aus der heilsamen Lehre entspringt oder nicht? Hans-Peter Nufer hat uns Anstoß dazu gegeben. Er hat gesagt und uns ermutigt, die Bibel zu lesen. Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag da war. Ich war es nicht. Ich habe mir die Predigt nachgehört. Ich dürfte gerne auch machen, sobald sie im Netz ist. Ist wirklich empfehlenswert. Er sagte, bevor ihr das Smartphone öffnet, nehmt doch die Bibel zur Hand und lest einen Abschnitt. Oder bevor ihr euch der Zeitung zuwendet, lest doch einen kleinen Teil aus der Bibel. Er sagte, Zitat, lass dich von Gott tränken und ernähren. Angezapft an der Quelle des lebendigen Wassers. Und um angezapft an dieser lebendigen Quelle zu bleiben, müssen wir es uns zur Gewohnheit machen, diese Quelle auch aufzusuchen. Und auch Jesus hatte diese Gewohnheit. Und heute wollen wir uns ein bisschen über unsere Gewohnheit auseinandersetzen und vom Vorbild Jesu lernen, wie wir vielleicht von seiner Gewohnheit unsere annehmen können. Wir alle haben irgendwelche Gewohnheiten. Solche, die wir merken und solche, die uns überhaupt gar nicht mehr bewusst sind. Meistens fällt es uns dann auf, wenn irgendeiner sagt, was machst du da? Und du ganz verlegen sagst, ja, das ist meine Macke, das mache ich immer so. Oder wenn der Arbeitskollege sagt, ja, was machst du denn hier? Das ist doch viel einfacher, wenn du so und so machst. Ich kenne das auch aus meiner Ehe. Eine Szene, die schon etwas länger her ist, als wir frisch verheiratet waren, stand ich am Herd und wollte gute Rühreier machen. Ich stand hier, die Pfanne schon richtig aufgeheizt und wollte die Eier in der Pfanne aufschlagen. Und dann sagt meine Frau, was machst du da? Willst du nicht zuerst die Eier in einem Maßbecher umschlagen und erst dann in der Pfanne anbraten? Und ich so ganz cool, nein, wieso? Ich habe das in der Kochschule gelernt. Ich habe es danach im Maßbecher umgeschlagen. Es ist doch einfacher, viel einfacher, etwas zu tun, was wir gewohnt sind. Wir kennen alle die Macht der Gewohnheit. Und wir können sogar noch einen Schritt weitergehen und uns fragen, ist nicht die Gewohnheit das, was unser Leben bestimmt? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Stimmt das? Ich bin überzeugt, dass viele Handlungen, die wir einfach tun, es einfach tun, ohne zu überlegen, warum wir es tun. Und wir überlegen es uns auch nicht, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Gewohnheit ist. Viele haben wir vielleicht noch seit der Kindheit mitgenommen. Deshalb, liebe junge Eltern, überlegt euch gut, welche Gewohnheiten ihr eurem Kind anerziehen möchtet. Vielleicht wünscht ihr euch, gewisse Gewohnheiten loszuwerden. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Gewohnheiten nie loswerden. Es sei denn, durch die Kraft von Jesus Christus die alten schlechten Gewohnheiten durch gute ersetzen. Weil wenn sie nicht ersetzt wird, dann fallen wir sofort wieder ins alte Muster zurück. Viele von euch haben irgendwann in eurem Leben einen entscheidenden Schritt gemacht. Ihr habt euer Leben unserem Erlöser Jesus Christus hingegeben. Ihr habt die Entscheidung getroffen, mit ihm unterwegs zu sein. Ihr habt erkannt, wie sündig wir sind, aber wie schön und wie kostbar dieser Jesus Christus ist und welche Gnade er für uns bereithält. Und aus dieser Freude und absoluter Dankbarkeit heraus habt ihr eine lebendige Freundschaft mit Gott begonnen. Und wie es so ist unter Freunden, kann man die Beziehung nur halten, wenn man auch Zeit miteinander verbringt. Und deshalb meine vielleicht etwas herausfordernde Frage zum Start: Welche von deiner vielen Gewohnheiten dienen dazu, in diese Beziehung zu investieren? Ich habe eine Bibelstelle für euch mitgebracht, eine Gewohnheit von Jesus Christus. Die Geschichte ist kurz vom Tod von Jesus Christus, kurz vor der Kreuzigung auf dem Ölberg. In Lukas 22, Vers 39 bis 46. Lukas 22, 39 bis 46, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa ein Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen? Sagte er zu ihnen, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus hat also eine Gewohnheit. Und aus dem Johannesevangelium merken wir, dass er oft mit seinen Jüngern sich zurückgezogen hat, manchmal sogar alleine an den Ölberg. Und was hat er dort gemacht? Wir lesen hier, als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet. Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Eine Bitte, die wir auch sehr bekannt kennen aus dem Vater unser, bittet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Was bedeutet eigentlich Versuchung? Ja, Herr, du bist ja bei uns. In welche Versuchung sollten wir denn geraten? Könnte einer der Jünger geantwortet haben. Es ist die stärkste Versuchung überhaupt. Die Versuchung, den Glauben an Gott zu verlieren, den Glauben an Jesus Christus aufzugeben, die gute Nachricht oder wie wir es vorhin gelesen haben, die heilsame Botschaft, das Evangelium, zu vergessen. Oder anders formuliert, die Versuchung in unserem Glaubensleben einzuschlafen. Ulrich Parzani, ein aktiver Evangelist aus Deutschland, stellt im Ideaspektrum fest, das Gleiche könnte man auch für die Schweiz sagen, dass die geistliche Verführung, Zitat, gefährlicher ist als die Verfolgung. So vieles lenkt uns ab, Christen in Wort und Tat zu sein. Und wir schlafen ein und verlieren die Kraft. Zitat Ende. Zurück zum Bibeltext. Stellt euch mal diese Situation vor, die hier uns geschildert wird. Jesus Christus steht kurz vor seinem Tod, kurz vor der Verrat von seinem geliebten Jüngern Judas. Eine völlige Dramatik, die sich uns hier vorspielt. Und das Krasse ist, er sagt nicht, betet mit mir für mein Anliegen, sondern er sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Obwohl er kurz vor seinem Tode stand, hat er sein Anliegen voll bei seinen Jüngern. Es ist Jesus bis zum Schluss ein Anliegen, das die Jünger am Glauben festhalten. Ein paar Verse davor lesen wir den bekannten Vers, wo Jesus zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das hat er auch für dich gebetet, für uns alle. In Johannes 17 lesen wir davon, dass Jesus selbst für uns gebetet hat, damit auch unser Glaube nicht aufhöre. Im nächsten Vers lesen wir, hierauf trennte er sich von ihnen. Eigentlich heißt das hier, er riss sich los von ihnen. Es war kein Kinderspiel, sich von seinen Jüngern loszureißen, weil er wusste wahrscheinlich, dass die Jünger gleich einschlafen werden. Eine völlige Dramatik spielt sich hier ab. Und der Steinwurf entfernt meint, er war gleich um die Ecke. Wahrscheinlich haben die Jünger gehört, wie Jesus gebetet hat, und trotzdem sind sie eingeschlafen. Jesus betete, und das war für ihn wohl das schwerste Gebet überhaupt auf Erden, das je gebetet wurde, denn er rang mit dem Tod, tropfte Blut. Was würdet ihr machen? Was wäre eure Reaktion, wenn ihr in dieser Situation Jesus seid? Stellt euch mal das vor in eurem inneren Auge. Jesus kam zu seinen schlafenden Jüngern zurück, von Schmerz und Traurigkeit gequält, er tropfte Blut. Und auf der anderen Seite sind seine Jünger eingeschlafen. Was für ein Spannungsfeld. Und darum macht mir der nächste Satz, der nächste Vers so unglaublich viel Mut. Er sagt, wie könnt ihr nur schlafen? Das wäre der Moment, wo ich jetzt gern die Stimme von Jesus hätte überliefert. Leider haben wir nur den Text. Aber ich bin mir sicher, er war bewusst, zielstrebig, ging er zu jedem hin. Sie waren am Liegen und sagte, hey Petrus, steh auf. Andreas, steh auf. Johannes, steh auf, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich kann mich so gut mit diesen Jüngern identifizieren. Wie oft komme ich vom Tag erfüllt nach Hause und will einfach nur noch schlafen, mich ausruhen. Einfach abschalten, aber Jesus lässt nicht los, er kommt vorbei und ermutigt auch uns, dran zu bleiben. Meine Frau und ich haben von Beginn weg von der Ehe es uns zum Ritual gemacht oder zur Gewohnheit, vor dem Einschlafen zu beten. Wie oft ist auch nur dieser kurze Teil angefochten? Wie oft sind wir doch viel zu müde, um zu beten? Und wir müssen uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, Jesus kommt vorbei, schüttelt uns, schüttelt meine Frau, schüttelt mich, steht auf, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus hat mit seinen Jüngern eine Gewohnheit einstudiert, die Gewohnheit, an einen Ort zu gehen, um zu beten. Ich glaube, der Ort ist nicht so wichtig, denn von dort kommt nicht die Kraft. Die Kraft kommt allein vom Vater. Und er wusste, auch Jesus wusste, das Einzige, was zählt über den Tod hinaus, ist die Beziehung zum Vater. Wie viel einfacher ist es zu beten, wenn es unsere Gewohnheit ist? Momentan ist Freizeit oder Ferienzeit und oft heißt Ferienzeit auch Ferien von Gott. Wer will schon stille Zeit auf dem Boot machen, am Strand, in den Bergen? Ich bekam kürzlich, nein, eigentlich ist schon länger her, ein Zitat in die Finger, in die Hände vom Gründer von der theologischen Ausbildungsstätte von St. Krishona. Da erzählt Christian Friedrich Spittler, ein wahrer Pionier, er hat ganz viel Dinge gegründet, nicht nur das Krishona-Werk, sondern auch andere Missionswerke. Und er schreibt, es ist nicht gut, spät aufzustehen. Man kürzt am Gebet und am Bibellesen ab. Dies muss man den ganzen Tag büßen. Eine etwas alte Sprache, aber was hier durchschimmert, ist ein zutiefst geistlicher Mann, der sich zur Gewohnheit gemacht hatte, jeden Morgen die Bibel zu lesen und zu beten. Täglich. Und wenn er es mal vergessen hatte, dann war keine Durstlöschung da, sondern er sehnte sich der ganze Tag danach nach der Quelle des lebendigen Wassers. Wir Menschen sind leider so Weltmeister darin, geistlich zu verkümmern. Und so schnell sind wir bereit, in schwierigen Lebensumständen einfach aufzugeben. Oft ist unsere Lebenssituation nicht immer Sonnenschein, 30 Grad im Schatten und jede Menge Möglichkeiten der Abkühlung. Ich glaube, auch diese Trockenzeit ist ziemlich auch Sinnbild für viele Leben von uns. Dürre und Trockenheit. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, Jesus zu folgen, in die Beziehung zu investieren, in die Stille zu gehen, zur Kraftquelle Gottes, dann finden wir immer einen Weg zu einer Oase. Wie viele Gewohnheiten haben wir, um geistlich zu wachsen? Ich muss mich auch immer wieder darum kämpfen und ringen, um zu beten. Eigentlich hätte ich die Möglichkeit, während der Arbeitszeit das Gebet zu machen. Aber ihr wisst nicht, wie hart umkämpft diese Gebetszeit ist. Und mir hilft eine Gebetsliste, um dran zu bleiben. Wie viel einfacher ist es auch in der Bibel zu lesen, wenn es unsere Gewohnheit ist? Henry Nouwen hat eine feine geistliche Art, geistliche Erkenntnisse auszudrücken, und er gilt einer als den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Darum möchte ich ihn auch euch nicht vorenthalten. Und wenn noch andere Durstlöschung brauchen, geht hin und holt Wasser. Wir alle möchten das gemeinsam überleben. Jesus weist uns an, sagt Henry Nouwen, unser Herz auf das Himmelreich zu richten. Um sein Herz gezielt auf etwas auszurichten, bedarf es nicht nur ein ehrliches Wollen, sondern auch einer festen Entschlossenheit. Das geistliche Leben stellt an den Menschen den Anspruch, sich Mühe zu geben. Die Kräfte, die uns immer wieder in ein sorgenerfülltes Leben zurückzerren wollen, sind alles andere als leicht zu überwinden. Es gibt kein Leben ohne Disziplin. Disziplin gehört wesentlich zur Jüngerschaft. Nun liegt es an uns. Jesus ist unser Vorbild. In der schwierigsten Situation von seinem Leben denkt er noch an dich. Er sagt nicht, betet mit mir, sondern er sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber ihr alle kennt wahrscheinlich die Situation. Ihr seid angekommen, wollt in die Stille gehen und wo ihr es extra vorgenommen habt, in die Stille zu gehen, seid ihr ruhig und plötzlich, ich muss hier noch meinen Rasen sprenkeln, der ist eh schon grau oder braun. oh, ich muss noch mein Fahrrad putzen oder meinen Freund anrufen, hat er nicht auch noch Geburtstag? Und schon sind wir bei tausend anderen Sachen. Mir half ein Bild und ich hoffe und möchte es auch euch als Ermutigung mitgeben. Und ich hoffe, ihr dürft es auch für eure geistliche Wachstum auch einbauen. Stellt euch vor, eure Gedanken sind ein Laden. Und ihr macht täglich Geschäfte, ein und aus, eure Gedanken kommen ein und aus. Und wenn ihr die stille Zeit mit Gott macht, dann schließt ihr die Tür zu. Dummerweise sind sich die Gedanken, die kommen, nicht an Ladenschlusszeiten gewöhnt. Hä, hier gibt's plötzlich Öffnungszeiten. Die Gedanken kommen, pochen an der Tür, klopfen und schreien, komm raus. Das Handy klingelt oder was auch immer. Das ist, was Henry Nouwen mit Disziplin sagt. Wir müssen dieses Pochen aushalten. Vielleicht gelingt es uns in der Woche 10 Minuten. Fangt nicht zu groß an, klein. Und dann nach und nach werden Sie Gedanken an einen Ladeschluss gewöhnen. Und das Schöne daran ist, die gute Nachricht ist, wenn sich unsere Gedanken daran gewöhnt haben, dann werden wir es vermissen, wenn wir es nicht mehr tun, denn es herrscht Ruhe. Und das ist das, was ich glaube, was Christian Friedrich Spittler meinte, wir müssen es büßen, weil wir keine Ruhe mehr haben. Ich möchte euch ermutigen, zum Schluss ein paar praktische Anregungen vielleicht in die Beziehung zum himmlischen Vater zu investieren. Angezapft an der göttlichen Quelle, sich jeden Tag wieder neu erfrischen. Herausgefordert, ermutigt, Schritte im Gehorsam zu tun, damit Gott im Himmel verherrlicht wird und auch das Reich hier bei uns gebaut wird. Welche nächsten Schritte könntest du tun? Ich habe ein bisschen eine schlechte Angewohnheit, um hier mal persönlich zu werden. Wenn ich aufs Klo gehe, ich habe gern auf dem Klo irgendeine Zeitung oder irgendwas und ich habe mir angewöhnt, immer das Handy mitzunehmen. Und das ist eine blöde Angelegenheit. Und neulich habe ich angefangen, mein Handy liegen zu lassen und die Bibel mitzunehmen. Einfach zu lesen. Leute, wir müssen kreativ sein. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Aber das wäre ein Schritt vor dem Smartphone, bevor ihr aufsteht. Es ist so blöd, jedes Mal, wenn wir aufstehen, das Erste, was wir machen, wir gehen zu unserem Smartphone. Wir haben angefangen und ich bin dankbar für meine Frau, die sehr viel Disziplin hat. Wir schmeißen unsere Handys weg, die kommen gar nicht ins Ehezimmer. Zumindest nicht, wenn wir schlafen. Und legen sie weit weg, alles Internet, alles wird ausgeschaltet. Also wir sind nicht erreichbar, wenn wir schlafen. Am Morgen beantworten wir alles. Wir müssen in dieser Zeit, wo so viel uns weglenkt, irgendwie Strategien entwickeln. Eine Gewohnheit wäre auch regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, uns gemeinsam auszurichten. Oder eine Gewohnheit wäre, sich einem Hauskreis anzuschließen oder einen neuen zu gründen. Dazu geht zu Hans-Peter. Oder wenn ihr eine Zweierschaft habt, dann wäre jetzt der Start, wieder die neu zu festigen oder eine Zweierschaft anzufangen, Rechenschaft abzugeben und gemeinsam kämpfen und gemeinsam füreinander zu beten. So schnell hören wir auf und verkümmern geistlich. Vielleicht ist es auch der persönliche Schritt dran, anfangen, stille Zeit zu machen. Heute möchte ich bewusst diesen Schritt festigen. Mein ganzes Leben Jesus hingeben. Heute ist auch das Gebetsteam wieder hier und kann auch gerne mit dir diesen Schritt tun. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wir können nicht vorstellen, wie sehr du gelitten hast und du wolltest nicht ans Kreuz, hast Blut geschwitzt. Und in dieser Spannung hast du an nichts anderes gedacht, als den Willen deines Vaters zu tun und an deine Jünger und ihr geistliches Leben. Herr, es berührt uns, wenn wir die Geschichte vor Augen halten. Und wir bitten um Vergebung, wo wir eingeschlafen sind und es versäumt haben, stille Zeit auch mit dir zu verbringen. Jesus Christus, schenk uns die Kraft, dass wir neue Gewohnheiten einüben dürfen, damit der große Gott, du, verherrlicht wirst. Dir sei Lob, Ehre, Dank, Preis, Kraft, Weisheit, Stärke von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.